Mantis.
Evomantis, Staffel 1, Episode 25.
Heute geht's um Haushaltstribbles, ADHS-Haushalte und ein Konvolut an Gedanken.
Sind das da etwa Haushaltstribbles? Oh mein Gott, die sind ja überall.
Evomantis!
Hallo und willkommen bei Evomantis. Anfangen will ich mit einem Aspekt, der immer wieder auch im Kontext mit ADHS und komplexer posttraumatischer Belastungsstörung beschrieben wird, dem sogenannten Hoarding. Hoarding. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Im Prinzip das mehr oder weniger wilde Sammeln von Dingen. Also, es gibt Haushalte, in denen sammeln sich viele Sachen an. Es gibt aber auch Haushalte, in denen gibt's nichts. Das führt dann manchmal dazu, dass die Leute, die immer so stolz drauf sind, dass sie quasi alles sofort wegwerfen, dass sie eigentlich fast nichts daheim haben, dass alles schön aufgeräumt ist, weil aufräumen kann ich dann besonders gut, wenn ich wenig Dinge habe, wenn ich entsprechend mehr Platz für alles habe und wenn jedes Ding seinen ganz spezifischen Ort hat und ich natürlich aufgrund der geringen Anzahl an Dinge ja auch noch besser weiß, wo was ist, das besser aufräumen kann, ich gleich wieder das hin zurückräumen kann, ich nie das Problem habe, dass ich was hab in der Hand und sag, wo packe ich das denn jetzt hin, keine Ahnung, ich stell's mal hier runter ab und dann ja, bleibt es da die nächsten Monate stehen, sammelt sich mit anderen Sachen zusammen an und ich weiß nicht, ob ihr Star Trek kennt, da gibt's, also ich meine die alten Star Trek Folgen mit Captain Kirk und Spock und Pille und so weiter und da gibt's eine ganz berühmte, knuffige, ein bisschen alberne Folge über Tribbles. Tribbles sind kleine, plüschige Fellknäule. Das sind halt, sollen eigene Wesen sein. Die tun im Prinzip gar nichts. Also du siehst auch nie, dass sie sich irgendwie bewegen. Die haben irgendwie keine erkennbaren Gliedmaßen, Augen oder dergleichen. Sie machen aber so ganz süße, lustige Geräusche so. Also sie gurren so ein bisschen und so. Und sie vermehren sich wohl einfach wie Hölle. Also stärker als die Karnickel. Wie sie das genau machen, keine Ahnung. Man sieht das nie. Man kann auch nie beobachten, wie sie sich vermehren. Aber der Trick ist wirklich, man packt ein Tribble irgendwo hin und dann guckt man kurz drauf wieder vorbei und dann sind es irgendwie schon fünf oder so. Bei Star Trek ist es dann so, dann quellen die quasi überall irgendwie aus allen Bereichen raus. Sie stopfen die nur noch irgendwie weg, aber es werden immer mehr. Sie werden quasi richtig gehend zugeschüttet von den ganzen Tribbles. Und auf diese Episode wurde auch immer mal wieder angespielt in den späteren Star Trek-Serien. Ich glaube, sie heißt im Original auf Deutsch Kennen Sie Tribbles? Die Weltraum-Tribbles. Die, ich weiß gar nicht, im Englischen, glaube ich, ist es so ähnlich. Also die Tribbles sind ein stehender Begriff eigentlich davon. Und ich habe schon vor längerem mal einen kleinen Artikel dazu geschrieben auf irgendeinem Blog, der vielen Blogs, die ich zwischenzeitlich mal irgendwo hatte oder so. Und es hab da über die Haushaltstribbles gesprochen. Also Dinge, die sich im Prinzip von selber vermehren, wo du dann irgendwann gar nicht mehr weißt, wo du die überall hinstopfen sollst, wo die alle herkommen. Es fällt dir auch gar nicht auf, wie sie sich eigentlich vermehren und so weiter. Und du akzeptierst sie aber irgendwie so ein Stück weit. Es gibt auch das Konzept von so Coaches und Beratern, die unterscheiden bei so Zeug, was dann irgendwo rumsteht, nach Clutter in Motion und Clutter in Stasis. Also Clutter ist halt so gruscht, könnte man sagen. Ich weiß nicht, ob das ein regionaler Begriff ist, der eher so im süddeutschen Raum vielleicht bekannt ist oder sowas. Gruscht. Gruscht ist Zeugs, Dinge. Ein Konvolut an verschiedenen Sachen. Also etwas, was man gar nicht mehr so leicht in irgendeine Kategorie greifen kann. Wo man den Zweck oder die Relevanz auch gar nicht bei allen Sachen so ganz leicht erkennen kann, die man einzeln sich angucken müsste und die einfach, einfach vielleicht auch belastend wirken dann in dieser Vielfältigkeit, weil man sie eben gar nicht so leicht geistig gegriffen kriegt. Ja, und dieser Grusch, der entsteht halt, wenn man halt bei Dingen nicht genau weiß, wo man sie hintun soll. Also es gibt den guten, den guten Tipp für Menschen mit ADHS, don't put it down, put it away. Also leg es nicht ab, also gib es nicht quasi aus der Hand und leg es kurz irgendwo hin, sondern räum es gleich weg, räum es gleich auf. Und dann sind wir halt wieder beim Thema, dann musst du aber halt in dem Moment auch sofort wissen, wo ist denn der Platz dafür? Hab ich wirklich eine überschaubare Anzahl an Dingen, die einen exakten Platz vordefinierten haben, dann kann ich das auch eher beherzigen. Habe ich das aber nicht, dann lähmt und bremst mich das in dem Moment, weil dann stehe ich mit diesem Ding rum und denke mir, wo könnte ich das jetzt hinräumen? Aber wahrscheinlich würde es in das eine Regal im Keller ganz gut passen thematisch. Dann gehe ich jetzt mal da runter. Auf dem Weg dahin siehst du schon wieder 5 andere Sachen, die du vielleicht tun oder mitnehmen solltest. Aber selbst wenn du da durchkommst, dann kommst du bei diesem Kellerregal an und denkst dir, ach so, ja, aber in diesem Kellerregal, da ist jetzt gerade gar kein Platz dafür, weil da steht noch das andere Ding rum. Da müsste ich das erst wegräumen und dann fängst du an, das Kellerregal umzuräumen und da Sachen zu machen, einfach nur um dieses eine Ding wegzutun. Und dieses eine Ding war sowieso nur so eine völlige Nebenquest, die du gerade hattest, weil du gerade versucht hast, die Küche aufzuräumen und du halt da dieses Ding gefunden hast. Ja, und dann verzettelst du dich halt komplett. Und bei ADHS gibt es auch diesen schönen Begriff des Roomba-Cleanings. Also Roomba, diese kleinen Staubsauger-Roboter, die manchmal bei Leuten irgendwie in der Gegend rumfahren, denen das wichtig ist, dass immer alles schön gesaugt wird. Und na gut, das nimmt einem ja auch gewisse Hilfe. Es gibt einem ja auch gewisse Hilfe, also es nimmt einem ja auch gewisse lästige Sachen ab, da ständig irgendwie rum durchzusaugen. Dieser Roomba, der ist halt mehr oder weniger doof, ja. Der fährt ja mehr so randommäßig durch die Gegend, versucht vielleicht, wenn er ein bisschen intelligenter ist, schon so gewisse Sachen abzuklappern. Der weicht auch irgendwie Dingen aus und so, aber es gibt halt Ecken, da kommt er schlechter hin, es gibt Ecken, da ist er dauernd und an manchen bleibt er auch einfach hängen. Und das ist aber so ein bisschen nicht so zielgerichtet. Und das Konzept davon ist ja eher so, naja, er forscht halt dadurch so randommäßig, zufällig halt irgendwie so die Räume, kommt früher oder später überall hoffentlich mal irgendwie vorbei oder halt auch nicht. Und so ähnlich wirr rennen Menschen gerade halt im Kontext ADHS oft durch die Gegend, wenn sie versuchen, ihren Haushalt irgendwie aufzuräumen, irgendwie Dinge zu machen und kommen so von einem ins Tausendste eigentlich und haben auch keine Ahnung, wie andere Leute das eigentlich machen oder hinkriegen. Also dieses komplette sich verzetteln, was gleichzeitig ja aber auch der kompletten Denkstruktur von ADHS entspricht, die davon lebt, dass man halt ständig sehr viele Verzweigungen hat. Also man baut im Kopf halt sofort eine sehr große Map auf an vielen Assoziationen und Verzweigungen, Möglichkeiten und Aspekten. Bloß muss man das Ganze jetzt halt irgendwie sequenzialisieren. Also diese komplexe hierarchische oder noch nicht mal zwingend hierarchische, aber diese vernetzten Strukturen, die da entstehen im Kopf, die sehr groß und komplex werden können eben. Die sind zwar total geil, um irgendwelche Themen zu erfassen, Zusammenhänge, Assoziationen, bedingt auch geht das in den Bereich Mustererkennung, die dann im Autismusbereich dann wieder verstärkt ist, hinein. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt was reden will, so wie jetzt, oder wenn ich was tun will, dann muss ich das Ganze ja irgendwie sequenzialisieren, also in eine Reihe bringen. Ich kann ja nicht 5 Sachen gleichzeitig machen, auch wenn man es manchmal versucht. Aber dann springt man halt zwischen dem einen Ast und dem anderen Ast hinterher, dann versucht man hier was zu machen, dann versucht man dort was zu machen, versucht vielleicht mit beiden Händen und noch unter die Achsel geklemmt irgendwas zu machen oder sowas. Aber das ist ein Stück weit endlich, was man da gleichzeitig machen kann und auch endlich, wie oft man da hin und her springen kann. Und je öfter man hin und her springt zwischen verschiedenen Sachen und verschiedenen Teilästen, umso unübersichtlicher wird es auch für einen und umso ineffizienter wird es auch. Also Multitasking ist etwas, was der Mensch eigentlich nicht wirklich kann. Was er kann, ist halt mal das eine zu machen, mal das andere zu machen. Das ist aber trotzdem normalerweise nur eine Sache, die er gleichzeitig macht. Oder Dinge, die unterschiedliche Ressourcen im Menschen bedürfen, also beanspruchen. Also irgendwas zuhören, gleichzeitig was abspülen oder sowas. Das funktioniert auch gleichzeitig. Aber jetzt an 2 Stellen gleichzeitig im Haushalt aufzuräumen oder über 2 Probleme gleichzeitig nachzudenken, ist eigentlich nicht sinnvoll möglich. Und dann springt man halt hin und her zwischen den 2 Sachen, muss dazwischen aber gedanklich die Sachen mal wieder wegräumen und das andere wieder herholen. Und dabei verliert man Dinge, also geistig verliert man gewisse Aspekte, übersieht was, kommt durcheinander, vergisst dann gewisse Seitenäste. Und das ist genau das Problem, was halt bei ADHS auch passiert. Also ich habe jetzt einen wesentlichen Kern von ADHS gerade ein bisschen so nebenbei beschrieben. Ähnliche Sachen kennen wir beim Computer. Also auch Computer, die Multitasking machen, machen nichts anderes, als dass sie halt das eine ein bisschen ausführen und dann die Informationen dazu halt auf die Seite räumen. Dann das andere ein bisschen ausführen und dann das wieder auf die Seite räumen, dafür das erste wieder laden. Aber dieses Laden und auf die Seite räumen sind relativ teure Prozesse, teure, aufwendige Sachen. Das heißt, je mehr die dazwischen einzelnen Tasks hin und her switchen müssen, umso ineffizienter wird das halt dann. Dann fangen sich an, die Sachen gegenseitig halt auszubremsen. Ja, bei Computern gibt es dann tatsächlich mehrere Kerne, mehrere Prozessoren auch und so weiter. Die können dann wirklich stärker parallelisiert Dinge tun, solange sie halt auch da nicht auf gemeinsame Ressourcen zugreifen. Also auf gemeinsame Inhalte, Speicherbereiche, auf gemeinsame Funktionsbereiche, sage ich jetzt mal. Dann geht das auch, dass die da parallel Dinge tun. Und so ein bisschen ist es ja bei Menschen auch. Also gewisse Sachen können wir parallel machen, wenn sie keine gemeinsamen Ressourcen beanspruchen. Aber im Prinzip muss ich sehr viele Dinge halt sequenzialisieren. Und das ist eigentlich so eines der größten Probleme, weil im Kopf von Menschen mit ADHS halt einfach ein riesiges Konstrukt sehr schnell und sehr leicht halt entsteht, was total super ist, um komplexe Aufgaben schnell zu erfassen. Was aber total hinderlich ist, wenn du halt einfach nur was abarbeiten willst, was überhaupt mal in Reihe bringen willst, was überhaupt irgendwie greifbar werden muss für dich. Und deswegen ist so ein Haushalt manchmal einfach ein unüberschaubares Netzwerk an Problemen, die wieder Folgeprobleme haben, die wieder Folgeprobleme haben, die wieder Folgeprobleme haben. Und es würde wahrscheinlich schon ein Stück weit helfen, wenn man sich das Ganze dann aufschreibt und externalisiert, da Mindmaps baut und Dinge und so. Aber dann sitzt du halt deinen Vormittag lang vielleicht erstmal da und planst. Und jemand anders guckt dir zu und sagt, was machst du da schon wieder? Irgendwelche blöden Hobbys da nachgehen, irgendwelche Sachen da zu malen oder sonst was. Jetzt tu halt einfach mal was. Mach halt einfach was. Wir müssen ins Tun kommen. Und das gibt's auch im beruflichen Alltag oft, also dass Menschen da unterschiedlich strukturiert sind. Es gibt manche, die fangen halt einfach an, was zu tun. Ungeachtet dessen, dass sie überhaupt noch nicht überblicken, wo auf welchem Weg sie da wie hinkommen. Und es gibt aber auch gleichzeitig Menschen, die sagen, nee, ich muss mir erstmal einen Plan machen, sonst verzetteln wir uns. Oder ich kann doch vielleicht schon absehen, dass ich da gar nicht hinkomme über den Weg. Und andere, die das halt überhaupt nicht so weit komplex denken können, denken sich, was macht der denn da? Was will der? Er soll doch einfach mal machen. Und dann sehen wir schon, wenn ich in der Sackgasse lande, lande ich halt in der Sackgasse. Dann muss ich mich halt da durcharbeiten. Ja, der Mensch mit ADHS, der kann sich aber vielleicht halt das in der Theorie überhaupt vorstellen. Für den macht das viel mehr Sinn, das vorauszuplanen. Der kann das. Der muss das aber auch machen auf einer gewissen Weise, weil ansonsten erschlägt ihn diese Komplexität. Und gleichzeitig kann er halt wirklich den Vorteil rausziehen, dass er sagt, er überblickt viele von diesen Sachen, kann sich schon mal viele Umwege, viele Sackgassen und so weiter halt ersparen. Wirkt aber für andere Leute so, als ob man halt die ganze Zeit nur grübelt, über nachdenkt, über irgendwelche Dinge, nicht wirklich was tut, als ob man prokrastiniert und ab einem gewissen Punkt kann es auch tatsächlich ein Problem werden, dass man sagt, ist das so ein großer, komplexer, theoretischer Unterbau? Also sind da so viele Aspekte und Sachen, die da irgendwie berücksichtigt werden können? Dann komme ich gar nicht zu dem Moment, wo ich einfach mal anfange, Dinge auszuprobieren. Und manchmal ist es halt auch hilfreich, einfach mal was auszuprobieren, sich da auch ranzutasten, indem man halt auch mitkriegt, okay, ich gewinne auch dadurch gewisse neue Informationen. Das kann aber halt frustrierend sein, wenn man halt schon ahnt, dass das halt vielleicht nicht so richtig wird und dann am Ende halt irgendwie wieder ein Problem ist. Also ja, je mehr du drüber nachdenken kannst und je komplexer du nachdenken kannst, desto weniger motivierend ist es halt zu machen auf einem unfertigen Plan halt. Und das ist halt das Problem halt mit Haushalt und das ist das, wieso man auch manchmal dann, ja, wenn man sich da halt so verzettelt und keinen Plan hat, dann dieses Roomba-Cleaning hineinkommt und dann aber halt auch frustriert ist, merkt, oh, das funktioniert alles irgendwie so nicht, ich komme da nicht weiter. Und dann im nächsten Schritt oder beim nächsten Mal schon überhaupt eine Hemmung eben hat, dass man da überhaupt gar nicht anfangen will. Also warum soll ich überhaupt mit irgendwie Dingen anfangen, wenn ich doch eigentlich von diesen ganzen Sachen, egal was ich jetzt mache von den Sachen, ich werde nichts davon wirklich heute fertig kriegen. Es wird keinen Effekt darauf haben, wenn jemand anderes hier reinkommt, dass er dann sagt, ach, du hast aber schön aufgeräumt. So, nein, ich werde den Unterschied vielleicht sehen, aber kein anderer wird den Unterschied sehen, weil der wird eher sagen, du hättest aber auch mal aufräumen können. sagen kannst, ich habe stundenlang aufgeräumt. Sagen kann, das sieht man aber nicht. Sagen kann, ja, natürlich siehst du das nicht, weil ich weiß auch, dass ich noch ganz viel mehr hätte machen können. So diese ganzen Sachen hat man im Kopf und denkt sich, ja, warum eigentlich? Also nur um dann quasi keinen positiven Effekt zu erreichen. Also ich mich der Konformität ja gerne anpassen will, aber ich diesen positiven Effekt sowieso nicht erreichen kann, dann kann ich es auch gleich lassen. Dann kann ich meine Energie auf sinnvollere Sachen anwenden. Das ist so ein bisschen das Problem, wieso man es dann halt vielleicht nicht macht. Und gleichzeitig sind viele Sachen da, die halt gleichermaßen keine Priorität haben, sage ich jetzt mal. Also Priorisierung ist ja ein großes Problem. Das intrinsische Priorisieren würde gut funktionieren für Mensch mit Neurex A, also ADHS und Co. Auch Menschen, die keine Diagnose haben, also das fasse ich ja alles in diesem Neurex-AA-Bereich so zusammen, die müssen nicht zwingend so einen Leidensdruck haben, dass sie eine Diagnose kriegen, die müssen auch nicht spezifisch ADHS-Symptomkriterien erfüllen, aber so in diesem großen Bereich von Menschen habe ich relativ viele, die tun sich schwer damit, Sachen auf einer sehr abstrakten Ebene zu priorisieren. Das heißt, alles, was intrinsisch motiviert ist und klar mit aktuellen Situationen zu tun hat, aktuellen Emotionen zu tun hat, da können sie priorisieren. Da können sie sagen, oh, das ist dringend. Das muss ich jetzt hier sofort, weil nachher da und jetzt, das hängt direkt zusammen. Also dann kann ich da was tun. Also jetzt kommt gleich der Besuch. Dann kann ich ja schnell noch, dann muss ich aber irgendwas haben, wo ich auch erkenne, dass ich dann substanziell noch etwas Relevantes tun kann. Also so wie, ah, okay, im Wohnzimmer liegt noch alles Zeug rum. Jetzt muss ich schnell das Wohnzimmer irgendwie aufräumen, schmeiß alles irgendwie ins Kammerl hinten rein und damit habe ich ja einen Effekt erreicht und damit bin ich glücklich, damit bin ich sehr handlungsfähig. Das mache ich dann einfach und dann ist das erreicht. Jemand anders sieht vielleicht wieder mehr drin Sinn, irgendwie die Sachen zu strukturieren und im Kleinen zu sortieren und schön zu machen, dass er dann sagt, fühlt sich das für mich positiv an quasi. Jetzt habe ich diesen einen kleinen Bereich für mich positiv aufgeräumt, also intrinsisch motiviert quasi konnte ich was machen, hat aber keinen Effekt auf das Große zum Beispiel. Oder Sachen, die man eben für andere tut, dass man sagen kann, okay, eigentlich müsste ich hier meinen Haushalt aufräumen, aber es hat mich gerade jemand angerufen, dass er dringend irgendwie noch Hilfe braucht bei seiner Facharbeit, Hausarbeit, Doktorarbeit, whatever. Oder dass der irgendwas besorgen gehen muss und da muss ich ihm jetzt helfen oder sonst was. Und dann mache ich ja was für andere. Das ist durch andere, durch die Priorität der anderen quasi gesteuert. Das geht dann auch gut. Aber alles sonst ist halt so ein, egal mit was ich jetzt anfange, es hat genau die gleiche Priorität wie alles andere. Warum sollte ich jetzt genau das machen und nichts anderes? Und so nach dem Motto, ist egal, ob ich was tue oder nicht, ist so. Also großes Thema Haushalt. Bin ein bisschen abgeschweift. Ich habe genau dieses Problem, was ich quasi gerade beschrieben habe, gerade selber auch ausgeführt, indem ich diesen großen Baum, den ich im Kopf habe, beim sequentiellen Abarbeiten mich sehr lange jetzt an einem Bereich aufgehalten habe, der eigentlich das ein Nebenaspekt war. Jetzt muss ich mich hier und jetzt entscheiden, ob ich eine Episode über Haushalt mache. Aber ich werde einfach mal ganz elegant da weitermachen und gucken, wie lang es wird und ob ich das ganze Ding dann in zwei Teile hacken muss. Denn im Prinzip, wenn ich solche riesigen Aufgaben habe, ist ja wirklich ein Weg auch zu sagen, ich muss es in überschaubare Teilaufgaben irgendwie hacken. Also ich muss keine Ahnung, ich habe jetzt hier einen riesigen Bergwäsche, der sich über die letzten Wochen angesammelt hat. Ich bin immer nicht dazu gekommen oder hatte keine Motivation oder habe es abends nicht mehr geschafft, das irgendwie zu sortieren und in den Schrank zu räumen. Und da jetzt anzufangen, das dauert halt 2 Stunden oder mehr oder sonst was. Aber da habe ich jetzt keine Motivation, das kann ich irgendwie nicht absehen, greifen, das ist mir zu viel. Naja, was halt hilft, ist zu sagen, nö, mach jetzt halt eine Session. Währenddessen hörst du irgendein Hörbuch oder sowas, das ist ein bisschen noch externe Motivation halt irgendwie, machst eine halbe Stunde lang und dann, egal wie weit du gekommen bist, darfst du aufhören. Das ist das Konzept von Pomodoro-Time und Timer an sich sind eigentlich schon mal eine ganz gute Idee bei ADHS. Warum? Sie vermitteln ein Gefühl von Dringlichkeit, also wenn da so die Zeit runter tickt, tick, 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 ist das eine externe Quelle, eine externe Taktung für Zeit. Also wenn ich so einen externen Zeitgeber habe, ist das schon mal hilfreich, weil er mich so ein bisschen in das Gefühl von Dringlichkeit bringt. Das ist nicht alles so beliebig, wie lang und wieso ich für irgendwas aufwende. Gleichzeitig limitiere ich mich aber auch so ein bisschen, dass ich sage, nö, ich muss nur eine gewisse Zeit. Ich muss nur, bis dieser Timer da abgelaufen ist, machen. Dann darf ich aufhören. Sagen kann, okay, das ist überschaubar. Das kriege ich von meiner Energie und allen Sachen gemanagt. dann darf ich eine Pause machen und dann kann ich überlegen quasi, ob ich noch mal Energie habe und noch mal was mache. Das ist nicht so dieses erdrückende, oh Gott, ich muss das jetzt fertig machen, aber ich weiß gar nicht, wie lange das dauert und ob ich in der Zwischenzeit auf irgendwelche schwierigen Probleme stoße, weil ich irgendwelche Klamottenteile finde, die ich eigentlich noch jemand zurückgeben wollte oder irgendwas, was ich hier dringend woanders einsortieren muss oder auf die Idee komme, dass ich sage, oh Gott, meine Hosen passen mir alle nicht mehr, ich muss ja eigentlich dringend neue kaufen und ja, tausend Dinge, die da irgendwie passieren können, die man aber halt gut erstmal zur Seite legen könnte, dass man sagt, okay, alles, was ich jetzt kann und schaffen kann, das sortiere ich und lege ich und so weiter zusammen. Und alle Problemfälle, die kommen da in diesen Korb. Also die werden auf später quasi transferiert. Worst case passiert dieses später nicht, aber dann habe ich das Problem schon mal reduziert. Dann habe ich schon mal gesagt, okay, dieses große Problem ist schon mal stark reduziert auf den Rest quasi, der wirklich schwierig ist. Und dieser Rest, der ist schon mal deutlich kleiner auch. Vielleicht bleibt der nie erledigt, aber dann habe ich das schon mal abgegrenzt, das Unerledigte. Also die Katastrophe, der Unfall quasi ist schon mal kleiner geworden. Und der große Rest, den ich für den Alltag ja auch brauche, also meine Klamotten einfach, die ich morgens halt gerne aus dem Schrank nehmen will und nicht aus diesem Wäscheberg halt irgendwo rausfischen will, die habe ich halt auch schon mal wieder zur Verfügung. Also da funktioniert schon mal was besser. Es ist auch ein bisschen eine Frage des Timeboxings, das ich machen kann. Das heißt, mir bestimmte Zeitabschnitte zu nehmen, damit das nicht so unüberschaubar wird. Sonst habe ich nämlich wirklich das Problem, dass ich mit einer Aufgabe anfange. Ja, ich komme von der Arbeit heim abends, will noch was machen irgendwie, will dann aber auch noch ein bisschen Freizeit haben oder so. Also will nicht quasi mit so vom Arbeiten, vom Tag, vom Weg quasi nach Hause, dann musste ich vielleicht noch unterwegs das einkaufen, sind eh schon alles Belastungssituationen, dann tue ich daheim noch was, wo ich sagen kann, oh, das ist schon ein bisschen viel, Vorsicht, da gehen dir irgendwann die Löffel aus. Falls ihr nicht wisst, was ich mit Löffel meine, geht auf die Episode zurück, I have no spoons, I come with knives. Also diese Löffel-Analogie ist im Prinzip halt so eine Energiegeschichte, dass ich sage, ich habe halt keine Energie eigentlich schon mehr, aber vielleicht habe ich die Energie noch am Abend, anzufangen, mit irgendwas aufzuräumen. Und vielleicht läuft es auch richtig gut, weil ich vom Erfolg getriggert bin, ich sogar ein bisschen sowas wie so ein Flow reinkomme. Mein Hörbuch vielleicht, was ich währenddessen höre, oder den Podcast, den ich währenddessen höre, der ist sogar irgendwie spannend oder interessant. Das hält mich so ein bisschen bei der Stange. Ja, und dann mache ich und mache ich und mache ich und dann ist es irgendwann halbwegs fertig. Ich stoße dann vielleicht an die wirklich knackigen Probleme, dass ich sage, okay, hier ist was, das muss ich eigentlich mal stopfen, das da muss ich irgendwie aussortieren. Für den Socken, der ist cool, den will ich behalten, aber da finde ich den zweiten gerade nicht. Und so weiter. Und ja, bei diesen Sachen, die lege ich dann vielleicht zur Seite und lasse sie auch oder merke, okay, dazu reicht meine Energie heute nicht mehr. Und dann gucke ich auf die Uhr und sage, ja, Mist, das ist schon kurz vor 12. Das kann passieren. Und dann sagt sie, ja, aber eigentlich wollte ich doch noch meinen Abend genießen. Irgendwie wollte ich doch noch ein bisschen Freizeit haben. Und dann ist man entweder frustriert und sagt, nee, das bringt nichts, weil ich muss morgen früh um 5 aufstehen. Wenn ich jetzt noch irgendwas mache oder sowas, dann reicht mir der Schlaf irgendwann nicht mehr. Oder aber man hat halt dann dieses, ich habe die ganze Zeit Dinge ertragen müssen, jetzt gehe ich erst recht nicht ins Bett, weil jetzt will ich gefälligst noch was selber von diesem Abend haben. Jetzt will ich endlich die Sachen machen, die ich machen wollte, nämlich mir diesen Film angucken oder sonst was. So, und dann ist es halt vielleicht 1 oder 2, wenn ich halt ins Bett gehe und dann ist das auch alles blöd. Und sich überhaupt bewusst drüber zu werden, wie viel Zeit gewisse Dinge brauchen, ist schon mal schwierig. Da fehlt das Gefühl oft dafür, das Know-how. Gibt es inzwischen Werkzeuge und Tools, die einen dabei versuchen zu unterstützen. Auch so ein bisschen KI-basiert, also im Prinzip kannst du jede Chat-GPT und Co. KI auch fragen. Es gibt, das nennt sich Goblin-Tools, das gibt es auf der Webseite kostenlos. Als App kostet es ein bisschen was, wenn man es hat. Es gibt aber viele Möglichkeiten. Kannst ja selber natürlich so eine Übersicht bauen, damit dass ich sagen kann, ich habe hier ein Poster, was ich mir male und da habe ich typische Haushaltstätigkeiten. Da steht dann nicht nur drin, was ich ab und zu wann und wie oft machen muss, sondern vielleicht auch, wie lange das typischerweise dauert oder so, dass ich ein Gefühl dafür habe. Und dann reserviere ich mir die Zeit und dann, ja, weiß ich auch, wenn ich das jetzt noch anfange quasi, dann dauert das aber so lange, dann habe ich nichts mehr vom Abend. Das sind die ganzen Tricks. Und diese ganze Theorie ist wunderbar, aber sie klappt in der Praxis halt dann doch oft nicht, beziehungsweise sie klappt genau so lange, wie es was Neues, Interessantes ist, aber bis da draußen eine wirkliche Routine wird, müsste man es relativ lange durchhalten. Und das genau ist, was mit ADHS schwierig ist. Also es über so viele Wochen hinweg konsequent durchzuhalten, bis es ein Automatismus wird. Wenn du es aber dann schaffst, dann ist es, was relativ gut etabliert ist. Da kommen dann vielleicht auch wieder eher diese Autismus-Aspekte rein, die solche Routinen gerne haben und brauchen, die sich gerne auf so funktionsfähigen Sachen, die einmal geklappt haben, irgendwie auch ja in Sicherheit wiegen und ausruhen, um dann zu sagen, okay, und dann mache ich das halt immer wieder so. Auf diese Weise, da weiß ich, dass es ungefähr klappt und geht. Ja, aber das so lange halt überhaupt durchzuhalten, ist schwierig. Jetzt habe ich viel über Haushalt und so weiter geredet. Haushalt ist wirklich in diesem Gesamtkontext Neurex A ganz spannend. Es gibt verschiedene Typen da drin. Der eine Typ steht extrem auf Ordnung. Vielleicht auch einen leeren, sauberen Haushalt, alles aufgeräumt, klare Strukturen. Und das ist aber nach meiner, ja, ist jetzt schwer zu sagen, weil Neurex A ist ja ein eher schwammiger, größerer Bereich und die Leute sind schwerer erfassbar. Also die jetzt eher wirklich mit irgendwelchen Diagnosen unterwegs sind, die irgendwie einen Leidensdruck haben, das sind auch eher die Menschen quasi, die nicht unbedingt so den komplett aufgeräumten Haushalt haben. Aber es gibt beide Formen tatsächlich, die da vorkommen. Und wie gesagt, die einen ist sehr aufgeräumt, sehr klar strukturiert, sehr wenig Dinge. Die haben vielleicht auch die entsprechenden Routinen gelernt, haben gemerkt, okay, das tut ihnen an manchen Stellen auch gut. Damit kommen sie leichter klar als mit anderen komplexen Sachen. Also es gibt's, ist aber eher was, was auch aus so gewissen autistischen Aspekten heraus getrieben ist, weil man halt eine gewisse Sicherheit, Struktur, Ordnung in einer sonst zu komplexen Umgebung halt irgendwie hat, weil man da sonst zu viele Details wahrnimmt. Es gibt aber auch einen großen Bereich an Menschen, die mit ihrem Haushalt, ich würde mal sagen, also man würde klassischerweise aus der Gesellschaft heraus sagen, Probleme haben mit ihrem Haushalt. Ob sie selber damit wirklich ein Problem haben, ist nochmal eine andere Sache. Meistens sind die Probleme, die sie selber damit haben, gar nicht so riesig. Ja, die würden vielleicht auch sagen, ich würde schon gerne was Ordentlicheres nehmen. Wenn irgendeine magische Kraft das genau so für mich aufräumen würde und sortieren würde, dass ich trotzdem alles behalten kann, was ich haben will, also ich nicht irgendwie, also was Leichtes ist, zu jemandem zu gehen und zu sagen, guck mal, ich werfe jetzt einfach 95% deiner ganzen Sachen weg. Und dann sagt er, ja, jetzt hast du mich zwar entlastet, aber jetzt fehlen mir ganz viele Sachen. Und an denen bin ich auch gehangen oder da hatte ich noch Sachen mit vor oder da wollte ich was tun. Also so funktioniert's nicht. Aber sie hätten gerne ansonsten halt einen schön strukturierten Bereich, also alles irgendwie sinnvoll aufgeräumt, leicht wieder auffindbar. Also so eine KI, die ihnen im Prinzip alles macht und die ihnen dann halt auch dabei hilft, in jeder einzelnen Sekunde zu wissen und zu entscheiden, wo sind denn meine Dinge. Und ein großes Archiv irgendwo oder so, was schön alles verräumt hat. Ansonsten kommen die aber meistens mit mehr Chaos klar. Das heißt, obwohl es chaotisch aussieht, haben sie oft ein ganz gutes Gefühl, wo irgendwelche Dinge sind. Das ist nicht zu 100% der Fall. Also es gibt auch immer wieder die Fälle, wo sie etwas nicht finden oder Sachen jahrelang an einem Ort hatten. Dann hatten sich sie selber oder jemand anders ein System überlegt, wie man das doch besser machen könnte. Ab dem Moment finden sie nichts mehr, weil es irgendwie anders bei ihnen im Gehirn verknüpft ist. Kann passieren. Oder gerade Umzüge oder sonstige Sachen sind echt tolle Beispiele dafür, dass man sagt, so, früher wusste ich, wo was ist, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ganz geil ist auch, wenn du irgendwo in einem Haus mal schon mal gewohnt hast und dann lange Zeit später wieder darauf zurückkommst und die Strukturen dabei wieder Ähnlichkeiten haben oder auch du einfach bestimmte Schränke bei dem Umzug mitnimmst und ja, die dann halt anders stellst, die auch andere Funktionen bekommen und du halt aber diese Verknüpfung immer noch im Kopf hast. Und zwar über Jahre und Jahrzehnte hinweg, dass du einfach weißt, in diesem Schrank, an dieser Stelle sind die Streichhölzer. Sind sie aber nicht. Warum sind sie denn nicht? Ach so, stimmt, wir haben das ja mal ganz anders eingeräumt. Wie haben wir das eingeräumt? Ich habe keine Ahnung mehr. Du gehst aber intuitiv immer quasi an dieselbe Stelle und versuchst, diese Streichhölzer da zu finden. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben Erinnerungen, und da komme ich dann langsam auch zu ein bisschen in anderen Punkten, dass Erinnerungen bei ADHS eigentlich sehr gut funktionieren. Die erinnern sich an Sachen, die sind Jahre alt. Die können auch wirklich alle möglichen Strukturen im Kopf halt, die sehr komplex sind und sehr, sehr, sehr gut quer assoziieren und so weiter, aufrechterhalten und sich da auch lange Zeit später wieder dran erinnern, wenn es logisch ist, wenn es einen Motivator, einen Einstiegspunkt dafür gibt. Wo Menschen mit ADHS aber Probleme haben, sind diese kurzfristigen Sachen. Also so belanglose Situationen quasi, in denen etwas irgendwo hingeräumt wurde oder wo sie eine Entscheidung getroffen haben, so im Sinne von, guck mal, diese Schlüssel, die sind wichtig, wo tue ich die jetzt hin? Die haben aber noch keinen etablierten Platz, ich weiß jetzt nicht, aber die sind wichtig, deswegen darf ich die jetzt nicht irgendwo hinlegen, deswegen lege ich die jetzt an diesem besonderen Ort. Halbe Stunde später haben sie keine Ahnung mehr, wo dieser besondere Ort eigentlich ist und finden die Schlüssel nicht mehr. Also, ja, es fehlt quasi an dieser Zugänglichkeit von Informationen. Die Verknüpfung aus dem Alltag heraus unter banalen Umständen funktioniert nicht. Du hast halt keine richtige Möglichkeit, da ranzukommen. Außer du schaffst es dann wiederum zu rekonstruieren, wie bist du denn ursprünglich drauf gekommen. Das kann ein Ansatzpunkt sein. Und das passiert relativ häufig bei Menschen mit ADHS. Die arbeiten sehr viel daraus, dass sie Sachen rekonstruieren. Also die reproduzieren nicht. Nicht, dass wie die Schule das meistens verlangt. Ja, aber reproduziere halt einfach. Das ist doch so das Minimum quasi. Ja, also ist ja oft der Vorwurf. Die Kinder können ja nicht mal reproduzieren. Die machen es ja nicht, können ja nicht mal das wiedergeben, was wir gelernt haben. Da geht die Schule davon aus, wir lernen eine bestimmte Sache auf eine gewisse Weise und das müssen die Kinder einfach wiederholen. Also so auswendig lernen im Prinzip. Sagen kann, okay, die sind im Prinzip halt so ein Zwischendatenspeicher, die Kinder. Mehr ist es nicht. Gerade Kinder, ich sag mal aus dem Neurex-A-Bereich heraus, tun sich aber schwer damit, weil halt diese Erinnerungen so anzulegen und dann gut abrufbar zu haben, ist schwierig. Und die rekonstruieren eher und sagen eher, okay, warum ist denn das so? Warum ist ja eine große Triebfeder und ganz wichtig? Verstehen warum. Logische Zusammenhänge. Und sie müssen danach logisch sein. Also unlogische Sachen sich zu merken, ist sauschwierig bis unmöglich. Ich brauche irgendeine logische Struktur, weil ich es mir dann wieder zusammenbaue und sage, okay, meine Einkaufsliste, ich habe sie jetzt leider nicht mehr, also ich habe sie auf einen Zettel geschrieben, irgendwie, um mir zu helfen. Aber ich habe es eigentlich auch versucht, im Kopf zu behalten. Den Zettel finde ich jetzt nicht mehr und im Kopf kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Mist. Okay, dann wie bin ich denn drauf gekommen? Ich habe vorhin irgendwie, stimmt, ich habe meinen Kühlschrank aufgemacht, habe geguckt, was ist denn da noch drin, was ist nicht drin. Ich kann mich sogar noch an die Bilder erinnern, wie ich da ungefähr gesehen habe. Wenn ich aber einen Zugriff habe noch auf gewisse Bilder und gewisse Eindrücke, was manchmal vorhanden ist bei Leuten, gerade im Neurex-A-Bereich, die haben da unter Umständen deutlich mehr Fähigkeiten. Dann kann ich das rekonstruieren und durchgehen, kann sagen, was habe ich denn normalerweise im Kühlschrank? Was habe ich da gesehen? Was habe ich nicht gesehen? Was hatte ich da für Gedanken dabei? Worauf bin ich gestoßen? Ich bin darauf gestoßen, dass keine Eier mehr da sind. Und die Milch, die war auch nicht mehr gut, die ich im Kühlschrank gefunden habe. Und ich glaube, eine andere hatte ich nicht. Ja, ich glaube, so war es. Also nehme ich mal im Zweifel die Sachen mit. Und dann, was war denn noch? Was waren denn wichtige Sachen? Was ist in den nächsten Tagen? Ach ja, stimmt! Morgen, ich muss ja für morgen noch diesen Kuchen backen. Ah, richtig, genau. Und dafür brauche ich unbedingt Mehl und so weiter. Und so rekonstruiert man sich die Sachen wieder. Und das klappt für viele Sachen ganz gut. Manchmal kommt man auch auf andere Dinge und kauft dann vielleicht was, was man vielleicht halt schon hatte, was man nur nicht mehr wusste. Oder aber man vergisst halt auch Sachen, die man halt einfach nicht mit rekonstruiert hat. Also man kommt vielleicht zu ein bisschen anderen Lösungen. Das ist ja in Ordnung. Ein Stück weit, man verliert dabei aber halt die Gedanken, die man sich schon mal gemacht hat, die vielleicht halt auch zum Teil ganz gut waren. Und ein ähnliches Phänomen habe ich dann auch immer in der Schule. Also Kinder, die in der Schule halt irgendwas lösen sollen, die machen es dann oft ein bisschen anders, kommen ein bisschen auf andere Lösungswege, finden Aspekte, die man in der Schule halt nicht so besprochen hatte, die insofern auch nicht verlangt waren, auf die es dann keine Punkte gibt. Vergessen aber auch den einen oder anderen Punkt, der in der Schule besprochen war, der aber da logisch gesehen sehr schwach angebunden war und eigentlich überhaupt nicht wichtig war oder nicht gut zusammengepasst hat. Aber es hat man halt so gelernt und das vergessen die dann halt, weil man sagen kann, das ist nicht logisch stark in diese Struktur eingebettet gewesen, insofern auch nicht rekonstruierbar gewesen. Und fairerweise muss man aber sagen, solche Sachen, die da halt vergessen werden, sind auch die Sachen, die später nutzlos sind, weil sie so oder so verloren gehen. weil sie so oder so nicht sinnvoll anwendbar sind, weil es so oder so halt nichts bringt, irgendwas zu zitieren und sagen kann, aber wie das logisch damit ranhängt oder was ich damit tue, weiß ich nicht, macht irgendwie keinen Sinn. Also eigentlich ist das der bessere Weg zu sagen, ich rekonstruiere Sachen. Ich arbeite aktiv, erarbeite mir sie aktiv in dem Moment wieder, wo ich sie brauche, weil ich es grundsätzlich verstanden habe. Bedeutet auch, Kinder, Kontext Neurex A, die lernen gerne auf Verstehen. Und leider reicht es aber nicht unbedingt, um halt Sachen auch in solchen Prüfungssituationen dann gut reproduzieren zu können, also exakt nachbilden zu können. So wie gelernt, mit allen Schwächen, Fehlern und genau mit der Auswahl und der Formulierung und so weiter, wie es halt gelernt wurde und verlangt wird. Aber sie sind vielleicht auch nicht ganz so schnell, weil sie müssen ja Sachen rekonstruieren. Also die rufen es nicht nur im Kopf ab, wie so ein Gedicht, so sagen das und das und das und das und das und das, sondern sie müssen es irgendwie halt wieder sich zusammenbauen. Und das ist halt ein aufwendigerer Prozess. Entsprechend sind sie halt langsamer, machen vielleicht halt auch ein paar mehr Fehlerchen drin. Können insofern halt nicht unbedingt eine 1 oder vielleicht auch keine 2 erreichen mit sowas, sondern landen halt bei 3, 4 oder 5. Haben aber eigentlich von der kognitiven Leistung und von dem, wie es später langfristig anwendbar bleibt, wesentlich mehr geleistet und eine wesentlich bessere Ausgangsposition. Ja, ein Aspekt, Thema Haushalt, ist dann auch die Frage, habe ich eigentlich davon noch was daheim? Habe ich denn noch Milch daheim? Habe ich denn noch Brot daheim? Habe ich Salze? Salz ist ein gutes Beispiel. Salz. Ja, das, du kannst Salzpackungen kaufen eigentlich für die nächsten 40 Jahre, wenn du Bock hast irgendwie. Das hält sich. Also ich bin jemand, der hat sich dann durchaus vielleicht mal 2, 3 Packungen irgendwo in den Keller gestellt. Hat auch nicht viel Platz gebraucht. Dann wusste ich, ich habe ja Salz. Ich habe ja genügend Salz gekauft. Ich habe da ja einen Vorrat. Das wusste ich. Also, nächstes Mal, wenn ich im Laden war und gedacht, oh, Salz? Nee, Salz habe ich ja, das habe ich. Das bei den vielen Sachen, wo ich einfach weiß, das habe ich einfach. Tomatenmark, ja, da habe ich großen Vorrat, Tomatenmark habe ich immer. Das passt schon, habe ich da. Mehl oder sonst was, ja, ist eigentlich immer da. Habe ich genügend gekauft. Und dann verbrauchst du aber natürlich Sachen davon. Und das passiert so nebenbei. Und dann denkst du schon so, ah, müsste ich vielleicht doch mal und so weiter. Aber das hauptsächlich eine Erinnerung, was du einfach hast, was gut verankert und gut verknüpft ist, weil es auch immer wieder benutzt worden ist, ist dieses, nee, ich habe da ja einen großen Vorrat von. Weiß ich ja. Habe ich ja schon oft dran gedacht und ist ja gut gefestigt und etabliert bei mir im Kopf, dass das ja so ist, dass ich einen großen Vorrat davon habe. Und dann stellst du irgendwann fest, ich habe kein Salz mehr. Das ist keins da. Keine Ahnung, da ist doch mal eins gewesen. Und ja, stimmt, da war eine Packung, die habe ich eigentlich aufgebraucht und dann die andere und da war, ja, weiß ich, kann es jetzt sein? Also jetzt habe ich ja echt gar kein Salz. Kann doch nicht. Das ist doch verrückt. Komisch. Und dann, ja klar, kannst du dir mal Salz leihen oder sonst was. Zum Nachbarn gehen und mit einem Tässchen und könntest du mir ein kleines Tässchen Salz geben? Macht das eigentlich jemand wirklich? Ich habe es noch nie gemacht. Oh ja, die Nachbarn kamen manchmal zu mir. Ich bin ja doch jemand, der vielleicht eher Vorräte hat oder so. Aber bei einigen Sachen ist das vielleicht auch gar nicht so gut. Jemand, der lange Lagerhaltung macht. Und sagt, oh, ich habe hier noch Grieß oder Semmelbrösel oder sonst was irgendwie. Den habe ich mal Vorrat gekauft, habe sie nie verwendet. Kleiner Tipp, wenn ihr die nach so 1, 2 Jahren im Keller dann jemanden gebt, schaut vielleicht mal vorher nach, ob dann vielleicht doch mal irgendwie Motten drin waren oder sowas. Du weißt es nicht. Also das zum Thema Lagerhaltung. Es kann total toll sein, dass man immer flexibel alles hat, aber es kann auch gewisse Probleme machen. Die Problematik ist dann, du weißt irgendwann, du hast immer noch die falsche Erinnerung eigentlich im Kopf, dass du Vorräte hast an gewissen Sachen. Also Salz zum Beispiel. Um darauf zurückzukommen. Und gehst dann in den Laden und sagst, ich brauche kein Salz. Ich weiß ja, das ist ja eins von den Dingen, die habe ich halt immer. Und dann kommst du nach Hause und sagst, ach Mist, ich wollte ja noch Salz kaufen. So, und dann machst du den Fehler vielleicht 1, 2, 3 Mal. Schreibst es irgendwann vielleicht auf die Liste, also das Externalisieren von solchen Sachen und Festhalten in solchen Hilfsmitteln ist sehr wertvoll und sehr wichtig. Es kann dann Folgendes passieren, dass du dann ja endlich, nachdem du es 3 Mal vergessen hattest, das Salz kaufst und dann irgendwann drauf wieder im Laden bist und dir sagst, habe ich jetzt eigentlich Salz gekauft? Weil du hattest dir es zwar auf die Liste geschrieben, du hast es auch gekauft, du hast auch gleich wieder 2, 3 Packungen gekauft vielleicht. Aber es steht jetzt ja auf keiner Liste irgendwie so ein Logbuch, was du alles gekauft hast. Also theoretisch müsste man sich das auch machen, dass man sagen kann, von jedem Einkauf gibt es ein Logbuch. Ich meine, vielleicht gibt es das auch in 2-3 Jahren und eine KI wertet dir das alles aus. Also wäre nicht schlecht. Aber normalerweise habe ich heute kein Logbuch an solchen Sachen, was ich gekauft habe. Und dann stehe ich im Laden und sage, habe ich jetzt Salz gekauft oder nicht? Dann erinnert man sich an das, was ich halt dann dazwischenzeitlich etabliert hatte, nämlich dieses, ja, das war jetzt oft blöd, da habe ich es immer wieder vergessen und dann hatte ich kein Salz und das war eigentlich nicht gut. Also, ja, keine Ahnung, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, Salz kostet ja nicht so viel und hält sich ja auch, dann kaufe ich jetzt zur Sicherheit mal einfach 2. Und dann kaufst du diese 2 und dann räumst du sie ein und denkst dir, oh, da stehen ja schon 3. Okay, naja, dann habe ich jetzt hier genug Salz. Und dann kann es dir aber trotzdem noch 2-3 Mal vielleicht passieren, dass du sagst, habe ich jetzt Salz gehabt? Habe ich jetzt Salz? Habe ich jetzt wirklich? Ich weiß nicht. Dann kaufst du halt viel Salz und dann hast du irgendwann halt dann 5 oder 6 Packungen Salz dastehen. Ja, das kann auch passieren. Und dann weißt du aber ja, ich habe viel zu viel Salz. Ich muss auf keinen Fall Salz kaufen. Nein, Salz, bitte die nächsten Jahre, ich brauche kein Salz und so weiter. Und dann schleift sich diese Erinnerung wieder ein, bis dieses Salz halt erschöpft ist und du dann halt einfach vergisst, Salz zu kaufen. Und das Problem ist ja, wäre das nur das Salz, würde man es vielleicht ja noch irgendwie hinkriegen. Aber das betrifft ja dutzende Dinge gleichzeitig unter Umständen. Spaghetti. Hast du noch Spaghetti da? Ja, ich habe immer Spaghetti da. Ja, aber irgendwie, da sind aber keine mehr. Wie? Sind da echt keine mehr? Mir ist aufgefallen, dass das die letzten Packungen waren. Ach, Mist, okay, ja gut, dann muss ich Spaghetti kaufen. Wieder vergessen, Spaghetti zu kaufen. Und so geht das weiter. Und so pulsiert und schwanken halt manche Sachen. Ein anderes Phänomen ist, auch ganz toll, du bist ja relativ sicher, dass du das eigentlich irgendwie hattest. Also, irgendwelche Dinge, so wie Sachen, die man nicht so oft braucht. Kennt ihr diese Schoner, die man unten an Stühle hinmachen kann, dass die, wenn die auf einem glatten Boden sind, da eher so drüber gleiten? Möbelgleiter heißen die, glaube ich, oder sowas. Und dass die immer da keine Kratzer hinterlassen oder so. Und das ist so ein kleines Filz und so weiter. Das ist mehr oder weniger universell. Es gibt da verschiedene Sachen. Und ja, wenn man so Sachen mal kauft, manchmal kauft man dann halt auch gleich so eine Packung, da sind gleich ein bisschen mehr drin, dann hat man ja noch welche. Oder sagt, ja komm, die ab und zu gehen die ab und verloren oder ich habe mal irgendwas Neues, dann das ist gut, wenn ich die einfach da habe, weil da weiß ich sonst auch nicht, wo ich die kriege oder so. Also hast du ein paar da, räumst die in so eine Schachtel rein, wo das logisch für dich irgendwie in dem Moment irgendwie hinpasst und ja, dann weißt du ja, du hast die. Weißt auch ein Jahr später noch, ja, du hast die. Weißt vielleicht schon nicht mehr so genau wo, aber hast so eine grobe Idee. Irgendwann, plötzlich, brauchst du auf einmal diese Filzgleiter, weil du merkst, oh, dieser Stuhl, der kratzt ja total drüber. Und, ach Gott, das will ich, ich habe schon lauter Kratzen. Und ja, jetzt hatte ich eigentlich Filzgleiter drunter. Und ich habe doch da noch welche, oder? Wo habe ich die denn irgendwie? Und dann suchst du und findest sie nicht gleich. Es gibt da manchmal den sehr fiesen und völlig falschen Tipp zu sagen, ja, dann räumst du einfach mal alles auf, dann findest du es schon. Wo du sagen kannst, herzlichen Glückwunsch, wir sehen uns ein Jahr später wieder. Oder? Ich räume jetzt ein Jahr lang alles auf, weil so lange dauert es ungefähr wahrscheinlich, dass ich alles wirklich mal aufräume. Und dann reden wir weiter. Und in dem ganzen Jahr mache ich aber auch nichts anderes Sinnvolles. Da brauchst du gar nicht ankommen mit irgendwas. Man kann, ja, ne, so ist es nicht gedacht. So lange darf das nicht dauern. Wo sie kann, ja, sorry, aber alles aufräumen, irgendwelche Umzugskartons noch, die nicht ausgepackt sind im Keller, hier noch irgendwas, da hinten am Dachboden irgendwelches Zeug, sonst wie, klar, es gibt auch Haushalte, die sind so übersichtlich und so klein. Da kannst du sagen, du kannst innerhalb eines Wochenendes vielleicht mal alles durchräumen. Das soll es geben. Also gerade Leute, die oft umziehen und die so strukturiert sind, dass sie sehr wenig haben, da gibt es sowas. Bei vielen anderen ist es nicht möglich, einfach mal zu sagen, ich suche alles durch. Also, Filzgleiter, Möbelgleiter, nicht zu finden, blöd. Ja, bestell welche. Das ist, also heute geht man ja auch nicht mehr ins Kaufhaus. Früher war der Tipp, den ich immer gekriegt habe, das findest du im Kaufhaus. Ich hatte keinen Bezug dazu. Kaufhaus, das ist, was ist das? Ein Kaufhaus. Da muss man irgendwo in die Stadt fahren. Und da gibt es ein großes Haus, da kann man Dinge kaufen, aber das ist auch irgendwie sehr unüberschaubar und unübersichtlich. Heute online bestellen, wunderbar. Da kann ich mit Suchbegriffen und so weiter und finde das. Wenn ich den richtigen Begriff weiß, ja, dann finde ich die Dinge. Wenn ich den richtigen Begriff nicht weiß, kann ich heute sogar hingehen und kann sagen, ich beschreibe es ChatGPT. Früher hast du es einer Person beschreiben müssen, die sich mit sowas auskennt. Heute kannst du es einer KI beschreiben. Und früher oder später kommst du drauf, gibst die richtigen Suchbegriffe ein oder probierst verschiedene durch, findest dann halt vielleicht irgendwas bei eBay, Amazon, oder anderen Online-Shops. Siehst das Bild dazu, denkst dir, gut, passt. Aha, jetzt weiß ich auch wieder, wie das heißt. Bestelle ich mal. Und gerade wenn du bestellst, ist es ja nicht unbedingt lohnend, irgendwie jetzt nur zwei Stück zu bestellen, sondern bestellst halt gleich mal die Packung mit 20 Stück oder so, aber dann hast du ja dann mal wieder welche. Gut. Dann ist das erste Phänomen schon mal, okay, das dauert dann vielleicht, selbst wenn die schnell sind, bei solchen ungewöhnlichen Produkten oder wenn du besonders billige Variante willst, die dann vielleicht direkt aus China kommt oder sowas, dann dauert es dann vielleicht schon mal ein paar Tage. Und dann kommt da so ein Paket an. Und dann denkst du dir, ah, interessant, ein Paket. Was ist denn das? Was ist denn da drin? Was habe ich denn bestellt? Und das ist ein bisschen wie Weihnachten dann immer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt irgendwie so, dass da irgendwelche Pakete ankommen, das aber schon wieder komplett entkoppelt von deinen Gedanken ist, also du keinen Zugriff darauf hast genau. Und das dann aufmachst und überrascht bist und sagst, ach ja, stimmt ja, ich wollte ja Möbelgleiter bestellen. Richtig, das sind ja die Möbelgleiter. Ah, dann kann ich die jetzt hier dran machen. Machst du die Möbelgleiter an den Stuhl und die restlichen, die verräumst du dann und überlegst dir, okay, wo packe ich die jetzt hin? Ja, weiß ich nicht, dass ich sie das nächste Mal auch wiederfinde irgendwie. Und überlegst ein bisschen, suchst, gehst da hin an den Karton, sagst, ja, dann packe ich das damit rein und entdeckst, dass da die alten auch drin sind. Denkst dir, ja, scheiße, wieso habe ich denn die nicht gefunden vorher? Ich hätte ja noch welche gehabt. Okay, na gut, Möbelgleiter. Das nächste Mal, wenn du wieder verzweifelt was suchst und denkst, eigentlich müsste ich noch was davon haben, erinnerst du dich daran und sagst, hey, ich habe schon mal das Problem gehabt, dass ich Sachen nicht wirklich, also eigentlich hatte, aber nicht wiedergefunden habe, weil ich einfach nicht drauf kam, wo die sind. Jetzt tue ich mal so, als ob ich sie schon bestellt hätte, sie schon in der Hand habe und wo würde ich sie denn dann hinräumen? Und da finde ich sie dann ja bestimmt. Also im Prinzip das, was so ein Profiler irgendwie macht, so jemand, der sich in jemand anderen so reinversetzt quasi. Also man versucht sich reinzuversetzen in den Zustand, den man hat, wenn man dann die Dinger wirklich hat. Und dann kommt man ja an und folgt diesem Pfad quasi an Gedanken und kommt dann genau auf die Kiste, wo genau die Dinger drin sind. Theoretisch. Manchmal klappt's, manchmal. Meistens nicht. Und dann sagst du, okay, vielleicht habe ich ja wirklich keine mehr. So wie bei dem Salz. Also möglicherweise habe ich einfach nichts drin. Alles aufgebraucht, irgendwo mal weggeworfen, keine Ahnung. Könnte ja sein. Kann mich noch nicht mehr erinnern. Vielleicht habe ich irgendwann gesagt, diese ganze Gruscht und dieses Zeug und so weiter, das muss ich jetzt mal aussortieren. Wie oft brauche ich Möbelgleiter? Schmeiße ich einfach weg. Vielleicht habe ich es ja gemacht. Also bestellst du wieder welche. Selbes Spiel. Denkst dir, ach, was ist denn das für ein schönes Paket hier? Was ist denn da drin? Ach ja, Möbelgleiter, richtig. Ja, gut. Ein paar brauche ich jetzt ja und dann tue ich den Rest. Wo tue ich ihn jetzt hin? Ach so, ich hatte ja schon eine Idee vorhin, aber ja, eigentlich ist ja auch viel sinnvoller, ich tue sie da rein und zack, hast du deine alten Möbelgleiter. Die vom ersten Mal, die vom zweiten Mal, jetzt hast du noch welche vom dritten Mal. Und du sagst dir, wie kann das sein? Ich habe doch vorhin, also ich habe mir doch vor ein paar Tagen die Gedanken genau gemacht, habe genau versucht, das nachzuvollziehen, wo ich sie dann hintäte. Und jetzt kam ich jetzt offensichtlich auf eine andere Idee oder habe ich dann noch nicht richtig geguckt gehabt oder ich verstehe das nicht. Und das Problem ist tatsächlich, dass dieses Simulieren diese Situation meistens deutlich weniger gut klappt, als es dann wirklich faktisch in der Hand zu haben. Also man ist einfach nicht so ganz überzeugt davon. Und gerade diese inneren Prozesse leben halt davon, dass man wirklich halt sehr stark und direkt und intensiv quasi auch in den Emotionen und in diesem Kontext, in dieser Situation halt drin ist. Ja. Was bedingt hilft, ist ein gutes Kategorisierungssystem. Also irgendwelche Schachteln und Sachen, die wirklich so eindeutig irgendwelchen klaren Kategorien zuordnenbar sind, dass ich eine Gedankenstütze habe, dass ich hingehe und sage, guck mal, ich habe hier 20 Kartons und die folgen einer klaren Strukturierung. Und eigentlich, wenn ich mir das so angucke oder sowas nochmal als Erinnerungsstütze, kann es eigentlich nur dieser oder vielleicht noch dieser und dieser Karton sein. Und die drei muss ich jetzt mal durchsuchen. Das ist auch was, das kann ich machen. Alle würde ich auf keinen Fall durchsuchen, weil, ach Gott, wo komme ich denn da hin? Das ist ja Wahnsinn. Aber jetzt gucken wir mal rein. Okay, in dem ersten ist es schon mal nicht drin. Aber im zweiten, okay, da ist was drin. Und dann findest du so Sachen schneller wieder. Und das Dilemma ist halt, mit der Zeit verschieben sich halt auch Sachen. Also ich meine, wie oft brauchst du Möbelgleiter? Irgendwann hat sich das Thema erledigt. Oder hast du überall Teppich oder sowas. Dafür hast du halt andere Sachen, die du brauchst. Wäscheklammern oder so. Sagen kann, ah, ich habe ein bisschen zu viel Wäscheklammern, jetzt dann tue ich die mal da rein, dann kann ich mir da welche wieder rausholen oder weiß der Geier was. Und dann hast du halt Kartons, die sich mit Dingen sammeln, die du gar nicht brauchst. Die vergisst du dann aber vielleicht halt auch. Auf der anderen Seite, vielleicht leeren sich auch gewisse Kartons und das ist völlig in Ordnung. Aber dein Kategoriesystem war halt darauf ausgerichtet, dass es halt eine gewisse Menge an Sachen halt in einer Verteilung gibt. Und in einem Karton ist halt dann einfach nichts mehr drin, weil du brauchst es ja nicht. Der andere quillt über und eigentlich fehlt dir ein Karton irgendwie für was anderes, aber da ist ja kein Platz mehr dafür, den auch noch irgendwo reinzustopfen, weil das Regal ist halt nur für eine begrenzte Menge an Kartons. Also eigentlich müsste das dynamischer sein, aber dann passt es ja wieder nicht mit dir im Kopf zusammen. Solche und ähnliche Probleme. Ich finde es ganz spannend, diese Zusammenhänge eigentlich sich mal so bewusst zu machen. Und bedingt kommt man dann ja auf Lösungen. Bedingt muss man es aber auch einfach akzeptieren und hinnehmen, dass man eigentlich sowas wie ein Archivar bräuchte. Und wie gesagt, vielleicht macht die KI das ja in Zukunft irgendwie, dass man sagt, liebe KI, ich habe folgende Dinge. Hier, alle mal auf dem Boden ausgeschüttet. Ich mache dir ein Foto von. Schlage mir ein Kategorisierungssystem vor. Ich habe hier Platz für 20 Kartons im Regal. Sag, was ich auf die einzelnen Kartons draufschreiben soll, dass ich vielleicht eine grobe Idee habe, aber dass du auch schnell drauf referenzieren kannst. Also lass uns Nummern geben und Namen oder so. Und dann sag mir, was ich wo in welchen Karton rein tue und das merkst du dir dann. Dann hapert es ja noch so ein bisschen bei den KIs. Die lernen es gerade erst, sich Sachen zu merken. Und wenn ich dann irgendwann später wieder drauf zurückkomme, dass ich sage, ich bräuchte jetzt Folgendes oder wo würde ich denn das suchen oder wo würde ich etwas, was ich neu gekauft habe, reintun, dann sagst du mir, in welchem Karton ich als erstes suchen soll. Das wäre eigentlich ein guter und richtiger Ansatz für viele Sachen. Es bedarf nur erstmal ziemlich viel Mühe und Arbeit an der Stelle. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der eine oder andere es hinkriegt, weil es einfach so faszinierend findet, so ein Kategorisierungskonzept zu machen. Und das ist dann vielleicht eben wieder eher so eine Faszination, die auch mehr aus dem autistischen Bereich herauskommt, mit Mustererkennung, Strukturieren, Kategorisieren, klare Strukturierungskonzepte und klare Systematik. Es ist aber vielleicht nicht für jeden was oder die Begeisterung trägt vielleicht nicht lange genug, dass man es wirklich fertig kriegt. Oder man ersäuft dann wiederum darin, dass man sagt, jetzt muss ich alles schnell strukturieren. Und du bist aber komplett erschlagen davon, wo ich sagen kann, um Gottes Willen, alles. Ich habe hier in dem Keller 20 Kartons, aber dann habe ich ja drüben noch die ganzen Umzugskartons, dann habe ich da oben meine ganzen Akten und dann habe ich diesen Kleingruscht in diesen Schachteln in der Küche und im Wohnzimmer, glaube ich, in diesem Bastelschrank mit den Sachen, da sind ja auch noch, das müsste ich aber auch alles da mitdenken und dann beißt es schon wieder aus. Das heißt, eigentlich lebt es davon, dass du überhaupt mal eine kleine, überschaubare Menge findest. Also so ein bisschen dieses Divide-and-Conquer-Prinzip, was man auch in der Informatik stark kennt, dass man sagen kann, wir teilen ein großes, komplexes, unüberschaubares Problem in kleine Teilprobleme auf und lösen dann diese Teilprobleme. Oder wenn diese Teilprobleme immer noch so groß sind, dann teilen wir sie weiter auf. Und dann können wir jedes Einzelne quasi, was überschaubar ist, quasi für sich lösen und dann vielleicht auch wieder zusammenfassen und gemeinsam verwenden. Und das nennt man in der Informatik tatsächlich Divide-and-Conquer. Kommt so ein bisschen aus diesem Eroberungsaspekt heraus. Wir teilen Länder auf und erobern sie dann schrittweise einzeln und so. Hat man aber auch in so Sortieralgorithmen zum Beispiel drin oder auch in so Datenbaumstrukturen, dass man sagt, man baut so gewisse Hierarchiesysteme auf und die Hierarchien, die Teilbereiche, die werden dann nachträglich wieder miteinander verschmolzen oder ineinander integriert und so weiter. Aber erstmal kleinere Häppchen aufteilen, um sie irgendwie greifbarer zu machen. Eine Sache wollte ich aber noch erzählen. Und ich glaube, das hänge ich heute einfach hier mit rein noch. Und zwar ein großes Problem, auch im Kontext mit ADHS, ist, dass man sehr viele Dinge ansammelt, die oft aus vielen verschiedenen Interessensbereichen herauskommen. Bedeutet, man beschäftigt sich mit einem Thema sehr intensiv. Sehr intensiv. Ja, das ist ja dieser Einstieg im Prinzip in irgendwas, wo man merkt, ach, guck mal, das ist interessant. Ja, dann will ich gleich alles dazu wissen. Dann muss ich alle Sachen davon gleich erfahren. Dann muss ich, was gibt's denn da? Ach, guck mal, da gibt's hier verschiedene Techniken und verschiedene Werkzeuge. Und da gibt's diesen Typus Werkzeug oder diese Technik und diese Variante. Aber man könnte es auch so. Da gibt's dann diese Spezialsachen dazu. Und dann kauft man sich auch viele von diesen Dingen, weil man will das ja alles machen und ausprobieren. Und dann gleich, wenn schon richtig. Und damit man auch mal da hat, dass wenn man dann in diesem kreativen Flow ist, dann will man ja nicht gebremst werden, dadurch, dass ich sagen kann, Mist, da fehlt mir jetzt eine Schraube. Genau diese Schraube. Ich kann aber auch die andere nicht nehmen. Jetzt muss ich erst in den Baumarkt fahren und, ach, der hat jetzt schon zu. Mist, dann kann ich erst am Montag, aber da bin ich in der Arbeit und ob ich dann am Abend, ach Gott, wann kann ich denn da weitermachen? Das ist jetzt blöd. Nee. So, und aus dieser sehr großen Frustration, die man da immer wieder erfährt, kommt man da irgendwann drauf und sagt, so, jetzt mache ich einfach Lagerhaltung. Also ich will mich nicht quasi durch eine Ressourcenknappheit irgendwie in meinem Flow bremsen lassen, sondern ich will mir das intrinsisch so einteilen, wie es mich gerade selber motiviert. Also muss ich möglichst viele Dinge da haben. Verfügbarkeit von Sachen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sachen müssen verfügbar sein. Also auch wenn ich mich in ein neues Thema einlerne, ja, ist das Schlimmste, was passieren kann, ich sagen kann, da fehlt mir jetzt eine wichtige Information, da fehlt mir jetzt ein wichtiger Zugang, da fehlt mir ein wichtiges Element jetzt. Ja, da muss ich jetzt halt dann mal warten, hat man mir gesagt. Da muss ich dann halt mal jemand fragen, aber der hat jetzt keine Zeit oder ist gerade im Urlaub, dann komme ich da nicht weiter. Was soll ich denn machen? Und wo es dann heißt, ja, dann mach halt so lange irgendwas anderes. Und ich kann, ja, aber ich bin jetzt in diesem Flow, mit diesem Gedankenkonstrukt, intrinsisch motiviert. Da würde ich optimal funktionieren. Da bin ich richtig leistungsfähig. Und alles andere, dass ich das jetzt erstmal wegräumen muss, mir diese Motivation quasi wegnehmen muss, auf Wartemodus da schalte oder sage, ich muss mir jetzt was anderes suchen, wo ich gerade überhaupt gar keine Motivation habe, wo ich überhaupt nicht drin bin, diese ganzen Sachen. Wahnsinnig ineffizient, wahnsinnig frustrierend. Also, es muss alles parat liegen an Sachen, die ich vielleicht brauche und ich muss interaktiv da reingreifen können und ich muss sie auch schnell finden können vor allem. Also eine große Bibliothek an Dingen eben, wo ich keine Ahnung habe, wo ich hingreifen soll, weiß ich nicht, das bringt nichts. Es muss gut zugreifbar sein. Es muss sich so meinen Gedanken anformen, wie ich das brauche. Und jetzt mache ich nochmal einen kleinen Schlenker an dieser Stelle. Die KI bietet mir großartige Möglichkeiten in diesem Bereich, weil ich stark ich-zentriert auf einmal das erste Mal wirklich agieren kann. Also früher hat man vielleicht noch einen Menschen, einen Mentor oder sowas gebraucht, der einen 1:1 betreut hat, den man einfach mit Fragen gelöchert hat und der sich mir angepasst hat, indem ich halt immer sagen kann, okay, das verstehe ich noch nicht, pass mal auf. Also ich denke mir das gerade sowieso, stimmt das eigentlich? Passt das mit irgendwelchen Sachen zusammenhang? Oder kannst du mir mal den Teil nochmal genauer erklären? Irgendwie das würde mir jetzt helfen. Oder gib mir doch mal so einen Überblick über diese Sachen. Also das waren immer so Fragen, die konnte ich Menschen gut stellen. Die konnte mir beantworten. Ein Buch konnte das aber nicht, selbst wenn sich es bemüht hat, sehr strukturiert und so weiter zu sein, hat es nie diese ganze Fülle an potenziellen Gedanken, die ich aus mir heraus haben konnte, direkt adressieren und abdecken können. Es gab Leute, die haben solche Sachen versucht, die haben dann sehr lange Glossare, Indizes, sonst was irgendwie gebaut von verschiedenen Sachen. Ich habe sowas auch mal wieder versucht. Es ist aber schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Und sich da hineinzudenken in die Vielfalt an Lesern oder Benutzern oder sowas ist auch sehr schwierig. Eine KI aber kann es jetzt zum ersten Mal. Eine KI erlaubt es dir, selber ich-zentriert, so wie du gerade dein Verständnis hast, deine Vorstellung davon, deine Fragen, die da sind, oder deine Bedürfnisse, also das, was du damit tun willst quasi, der KI einfach mitzuteilen und die zeigt dir, wie es funktioniert oder macht es sogar für dich. Das heißt, idealerweise hast du heute, wenn du irgendein komplexes neues Gerät hast, auch eine KI dazu, die dieses Gerät komplett versteht. Also die muss da nicht zwingend eingebaut sein. Das kann auch wirklich ein entsprechend präpariertes, mit Informationen versorgtes Chat-GPT-Modell oder ein anderes Chat-KI-Modell sein, das über dieses Gerät sehr genau Bescheid weiß, das vielleicht auch alle Bedienungsanleitungen und sonstige Sachen kennen, aber auch andere strukturierte Informationen. Das vielleicht darüber hinaus auch weiß, mit welchen Sachen ich schon sinnvoll gearbeitet habe, also wo ich mich gut reindenken kann, was meine Denkstrukturen und Muster sind, mit denen ich gut zurechtkomme, auf die ich aufbauen kann. Und dann kann ich hingehen und kann sagen, pass mal auf, ich will gerade Folgendes machen. Oder mich interessiert eigentlich gar nicht, wie ich hier dieses Gerät grundsätzlich aufsetze oder sonst was. Das ist mir alles zu kompliziert, aber ich muss gerade Folgendes lösen mit dieser Sache. Kannst du mir irgendwie helfen, dass wir das möglichst schnell so aufsetzen, dass ich darüber vielleicht auch ein bisschen Sachen verstehe, wie das funktioniert? Und dann kann dir die KI genau diese Schritte und so weiter zeigen und du kannst aber auch halt Verständnisfragen stellen und kannst sagen, wieso haben wir das hier denn jetzt so gemacht? Wieso haben wir das hier auf blau geschaltet und nicht auf grün? Also ich hätte jetzt gedacht, das müsste eigentlich auf grün stehen, weil drüben die ganzen anderen Sachen haben wir auch auf grün gestellt, aber wieso hier nicht? Dann kann die KI sagen, ja, gute Frage an der Stelle. Tatsächlich würde es auch funktionieren, wenn wir es auf grün stellen. Aber es hilft uns hier, bei den nachfolgenden Schritten dann etwas leichter, diese und jene Sachen zu machen. Deswegen habe ich dir das gleich auf blau, dich auf blau stellen lassen. Ja, das sind jetzt alles fiktive Beispiele. Aber so kann eine KI mich da durchleiten und ich kann ich zentriert bei meinen Gedanken, bei meinen Fragen, bei meinem aktuellen Verständnismodell bleiben und kann sagen, pass mal auf, ich verstehe das gerade wie folgt. Stimmt es oder stimmt es nicht? Und dann kann die KI sagen, ja, interessant, ich verstehe jetzt, wie du denkst quasi. Aber an einer kleinen Stelle muss ich dich korrigieren. Dort hast du noch ein bisschen eine falsche Vorstellung davon. Eigentlich ist es da an der Stelle ein bisschen anders. Und dann kann sie mich genau dort mitnehmen, wo ich das brauche. Riesenvorteil an der Stelle. Also, das zum Thema, ich hätte gerne alles parat da liegen. Und auch dieses parat da liegen haben, diese ja Vorratshaltung an Dingen, diese komplette Werkstatt eingerichtet haben. Typisches Beispiel, Menschen, die einfach komplette Werkstatt da haben, die alle Sachen da haben wollen. Oder die halt für ihre Bastelsachen alles da haben wollen. Oder whatever, alle Bücher da haben wollen, in denen sie mal nachschlagen. Nein, ich habe nicht alle Bücher, die ich gerne habe, wo ich Informationen habe, mehr da. Das geht inzwischen digital besser, aber das ist halt ein kleiner Schatten von dem quasi, die sich ganz nett machen. Und wieso ich eigentlich von einem Regal mit Büchern setze, erkläre ich euch auch mal. Das ist aber mehr so ein Witz. Die Möglichkeit, einfach Dinge zu haben, allein die Möglichkeiten aufzuspannen, bedingt schon, dass man einfach viel zu viel Zeug auch da hat, von dem man nur einen Teil wirklich effektiv brauchen wird, aber den Rest hat man da, weil man sie möglicherweise brauchen könnte und nicht riskieren will, dadurch irgendwie ausgebremst zu werden. Ich habe unten im Keller lauter Verlängerungskabel irgendwie. Ich habe Glühbirnen, Ersatzglühbirnen. Weil ich nicht, wenn ich eine Glühbirne wechsle oder ein Gerät irgendwo betreiben will, was weiter von einer Steckdose wegbetrieben werden soll, ich deswegen dann sagen muss, jetzt muss ich erst das kaufen. Nein, ich gehe einfach dahin, hab's, benutze es, fertig. Ja, also ich will nicht ausgebremst werden. Ich schätze aber manchmal halt falsch ein, was ich alles an Vorräten brauche, wie oft ich sie brauche, ob ich sie in Zukunft auch noch brauchen werde. Und das passiert jetzt genau halt mit Hobbys, insbesondere bei ADHS ist das sehr bekannt, dass man sagt, man hat ein neues Hobby, will sich alles Mögliche parat legen und so weiter, nutzt aber nur einen Teil davon jetzt erstmal, hat aber eine Vorstellung, dass man den Rest schon auch irgendwo benutzen könnte oder würde. Und jetzt verliert das Hobby aber irgendwann an Bedeutung. Das kann relativ schnell gehen. Das kann sein, dass es ein paar Tage dauert, das kann auch sein, dass es ein paar Wochen dauert, vielleicht auch mal Jahre, aber irgendwann verliert es an Bedeutung. Es ist ja sogar so, dass wir Sachen, die wir in dem Moment unbedingt brauchen oder meinen, brauchen zu müssen, dann bestellen wir sie. Das ist ja das Fatale. Wir müssen ja nicht erst 2 Tage später dann ins Kaufhaus, wo wir dann vielleicht merken, eigentlich ist es gar nicht mehr so dringend. Nein, wir können sie in dem Moment bestellen. Es ist einerseits toll, weil es uns eben nicht ausbremst bei irgendwelchen Sachen, weil wir halt am nächsten Tag oder übernächsten Tag auch die Pakete dann da haben. Aber in dem Moment wissen wir schon gar nicht mehr, was wir da bestellt haben, weil es eigentlich schon gar nicht mehr so dringend ist. Es wäre schon am nächsten Tag nicht mehr so dringend. Deswegen ist ein guter Tipp, wenn man halt schnell Sachen bestellen kann. Also plane deine Zeitpunkte überhaupt. Wann hast du überhaupt Zeit, dich damit zu beschäftigen? Wenn das Zeug ankommt, am Montag, Dienstag oder Mittwoch, hast du da überhaupt Zeit, dich damit zu beschäftigen? Oder hat es nicht Zeit bis zum nächsten Wochenende oder sogar 2 Wochen, weil du vorher eh nicht dazu kommen wirst? Und kannst du dir dann entsprechende Zeitslots einplanen und auch für die anderen Sachen? Okay, gut. Dann haben wir vielleicht schon mal ein bisschen mehr Entspannung, haben vielleicht nochmal einen Tag Zeit. Okay, dann such die Sachen ruhig heute alle raus. Pack sie dir alle in einen Warenkorb oder in eine Liste oder sonst wie was. Also es gibt ja immer so Merkzettel. Und wenn du es gemacht hast, dann lass sie liegen. Lass sie mindestens eine Nacht liegen, vielleicht auch einen Tag und guck sie in einem anderen Kontext nochmal an. In einer anderen emotionalen Stimmung, wo andere Sachen erstmal bei dir im Vordergrund standen, wo du Begeisterung für einen Film aufgebracht hast oder für irgendein anderes Thema oder sonst was. Also wo du dich aus dieser emotionalen Kontext so ein bisschen herausbringst. Und dann guckst du nochmal an und sagst, okay, willst du das wirklich bestellen? Ist es das wirklich wert? Ist diese Motivation immer noch da? Ist sie stark genug und persistent genug gewesen quasi? Und ist es den Preis quasi dieser Sachen wert? Oder sind diese 183 Euro, die das Zeug jetzt kostet oder sowas, fühlt sich das auf einmal irgendwie als zu viel an? Das ist schon mal so ein guter Tipp. Dann kannst du schon mal ein bisschen dämpfen. Ja, trotzdem hast du oft das Problem, schon wenn die Sachen dann ankommen oder sowas, sind sie eigentlich nicht mehr wichtig. Oder es gibt ja das generelle Problem für alle Menschen, mehr oder weniger, aber eben für Menschen mit NeuroXA, ADHS-Kontext vielleicht nochmal verstärkt, dass du sagst, du willst etwas unbedingt haben, Dopamin, Vorerwartung, Übererfüllung und so weiter, das ist genau dieses Dopamin oder auch Glückskonzept. Hast du es aber, also kommt es von dem Wollen ins Haben quasi rein, ist dieses Dopamin nicht mehr wirksam, dann wird es antizipiert, dass du es hast quasi, also Episode Glück, wenn ihr da mal reinhören wollt nochmal. Und dann verliert es in dem Moment quasi auch an Bedeutung und Wert für dich. Es hat nicht mehr den Dopaminflash. Es ist entwertet dadurch, dass du es hast. Das heißt, du hast dir eine Sache. Also der Haupteffekt war eigentlich der Moment, wo du das Geld ausgegeben hast dafür. Und das ist aber teuer erkauft. Also da hast du dich zwar ein Stück weit glücklich gekauft, aber es ging gar nicht um dieses Ding. Sondern es ging nur um dieses Kaufen, dieses Bekommen. Und konsequent wäre es eigentlich zu sagen, so, und jetzt verkaufe ich es direkt weiter. Leider geht das normalerweise nicht ohne größere Verluste und Riesenprobleme und Ressourcen. Du könntest es zurückschicken. Aber auch das ist ja wiederum Überwindung. Das ist nichts, was dich irgendwie groß motiviert oder dich glücklich macht. Da musst du sehr stark das Geld vielleicht im Blick haben dabei oder so. Was jetzt aber halt passieren kann, ist, dass du einfach auch eine Weile so ein Hobby auch hast, also auch sagst, okay, auch am nächsten Tag hat sich's gut angefühlt, jetzt hast du es bestellt, jetzt beschäftigst dich auch mit damit, machst es auch ein paar Wochen, kaufst dir nochmal was dazu und merkst dann, ach, und das da tät mit was anderem besser gehen, und es hat mir ein Freund erzählt, er benutzt dieses und jenes Gerät dafür, das ist auch nochmal besser, du liest dich in irgendwelche Bücher ein oder in irgendwelche Social Media Gruppen, da diskutieren Leute was und die haben andere Sachen, und dann kaufst du dir mal so dazu. Und machst dich doch richtig fit drin, und irgendwann ist es aber ausgelutscht und sagt, na gut, im Wesentlichen da, wo es mich intrinsisch motiviert hat und interessiert hat, irgendwie, das ist jetzt soweit da, und jetzt wird es langsam zu einem Muss, dass ich so das Gefühl habe, oh, jetzt muss ich da noch, und ah, das ist aufwendig, und jetzt muss ich das noch, und dann willst du gar nicht mehr, und dann lässt du es. Und dann sagst du aber auch nicht, nee, jetzt ist dieses Hobby abgeschlossen für mich, sondern dann sagst du, ja, nee, jetzt gerade ist mir irgendwie zu viel. Ja, warum ist dir zu viel? Weil es halt nicht mehr intrinsisch motiviert ist, sondern extrinsisch zum Muss geworden ist. Deswegen zieht es jetzt zu viel Energie bei dir. Die hast du gerade nicht, weil vielleicht auch andere Projekte dazwischen kamen oder andere Muss-Sachen. Du musstest auch andere Verpflichtungen nachgehen. Und dann kommst du zu dem Punkt, wo du es halt liegen lässt. Mal kurz erstmal nur, aber du willst es ja nochmal weitermachen. Und Jahre später realisierst du, dass das aber halt der Moment war, wo du dich zum letzten Mal beschäftigt hättest, und da liegt noch das ganze Zeug rum. Vielleicht noch nicht mal irgendwie ordentlich weggeräumt, weil du warst ja noch mitten im Machen, du hattest ja noch was vor, du wolltest ja noch immer. Aber zumindest hast du auch dieses ganze Zeug halt gekauft, hast die ganzen Sachen noch da, willst ja auch nicht wegtun, weil es war dir immer lieb und teuer und wichtig. Und eigentlich hast du ja immer noch so diese eine Art Verpflichtung im Kopf, dass du dich doch damit mal beschäftigen solltest. Weil das hat ja viel Geld gekostet, und ja, das ist der Begriff versunkene Kosten, also das, was schon viel Ressourcen gebraucht hat oder auch schon viel von deiner Zeit vielleicht benötigt hat, weil du es eine Weile aus dem Muss heraus gemacht hast oder so. Das kannst du jetzt nicht einfach weglassen. Das ist vielleicht was halb angefangen ist. Du wolltest hier einen Schrank bauen oder irgendwas, und den hast du halb fertig gekriegt. Jetzt ist er, na ja, aber nicht ganz fertig, und du hast keine Zeit und Lust mehr. Aber den kannst du jetzt ja nicht einfach wegwerfen. Da hast du so viel Energie rein investiert, also hebst du es auf. Hebst es auf und räumst es von A nach B und von B nach A und weißt schon gar nicht mehr, wo welche Teile sind, wenn du sie doch mal vielleicht irgendwie brauchen solltest. Aber ja, jedes Mal, wenn du es wieder in der Hand hast, fällt dir wieder ein, dass du dich damit beschäftigen solltest, und dann hebst du es weiter auf. Und so sammeln sich bei vielen Menschen mit ADHS viele Dinge an. Und das ist ein typisches Phänomen, das bei den meisten, die im Kontext NeuroXA oder auch ADHS sind, die da irgendwie, ich sag mal, auffälliger werden, vielleicht auch mit Leidensdruck. Aber auch die, die gar nicht unbedingt Leidensdruck haben, gibt es etliche, wo du merkst, okay, die haben einfach einen Haufen Zeug für einen Haufen Hobbys, Projekte, Sachen und so weiter. Wenn du solche Menschen kennst, kann es ein Hinweis darauf sein, quasi, dass sie in einem ähnlichen Spektrum, Bereich und so weiter damit unterwegs sind. Und da vielfältige Interessen haben, die sie immer wieder nachgehen, aber die sie halt nicht auf Dauer aufrechterhalten, weil sie irgendwann halt für sie, ja, erschöpft sind, sie sind durchgearbeitet. Das ist wie eine neue Landschaft quasi, wie ein neues Tal, wo du reingehst und sagst, ah, geil, da gibt's das und das muss ich alles erkunden und muss da hinten und dort gibt noch was und da Und irgendwann merkst du, okay, es wird irgendwie viel zu groß und lästig. Und dahin sind noch ewige Prärieebene, die müsste ich durchwandern, um da weiterzukommen. Und dort und, oh nee, das ist mir jetzt alles zu viel und zu anstrengend. Also entweder das passiert, dann hörst du auf mit der Erforschung und sagst, das ist too much. Nein, danke. Dann verliert das aber insgesamt so ein bisschen an Faszination, weil es nicht greifbar ist. Also nicht greifbare Sachen verlieren an Motivation oder die sind zu viel eben. Oder du merkst, okay, dieses Tal und so weiter, aber so groß ist es gar nicht und die meisten Sachen habe ich jetzt eigentlich auch schon mal angeguckt und erkundet und jetzt, ja, im Großen und Ganzen kenne ich es eigentlich und jetzt habe ich noch 2-3 Mal es angeschaut, aber eigentlich, ja, das ist auch langweilig, hat sich auch erschöpft quasi. Also entweder ist es ganz abgegrast oder es ist too much. Und das ist ja genau dieses Ding zwischen Über- und Unterforderung, also Episode Flow, Hyperfokus. Wenn du auf diesem schmalen Grat bleibst, dass immer genügend Neues da ist, was faszinierend ist, also sich das Tal so ganz langsam so weiterstreckt und immer wieder was Neues, Faszinierendes hast, aber nicht zu viel, dann bleibst du da drin. Und so ist es wie beim Hobby quasi, dass du sagen kannst, entweder ist es abgegrast, dass du sagen kannst, ich habe es im Großen und Ganzen überrissen, wie die ganzen Sachen funktionieren, wie die Technik funktioniert, ich habe jetzt einen ganz guten Überblick, habe auch einzelne Sachen ausprobiert. Das ist erschöpft, das war's, das ist okay. Jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert, aber eigentlich viel mehr mich in alle Randbereiche da noch rein zu tüfteln oder sowas, das ist gar nicht mehr so spannend irgendwie. Oder aber du kommst zu was und sagst, oh Gott, ich habe das jetzt angefangen, aber wenn man das jetzt ernsthaft und richtig machen will, da gibt es so viele Leute, die es auf so einem Niveau machen und das ist so krass und umfassend, was man dort noch alles können muss und da können muss und so weiter, das ist too much, das bringt nichts, da komme ich nirgends hin. Lass ich wieder, habe ich eingesehen, ist mir zu viel, will ich nicht, ist nicht mein Ding. Das gibt's halt auch. Aus beiden heraus bleiben aber vielleicht halt Sachen liegen. Und dieser Punkt wirklich zu sagen, es interessiert mich nicht mehr, ich gebe es jetzt weg, den genau immer zu erwischen sozusagen und zu realisieren und sich dann trotzdem noch so weit dafür zu interessieren und das als Teil der Gesamtaufgabe zu sehen, dieses Zeug wieder zu veräußern oder sinnvoll loszukriegen, ist nicht so leicht. Das ist halt oft, sind so Aufgaben halt in dem Moment, wo sie ihre Faszination verlieren, abgeschlossen und der Rest bleibt halt liegen oder wird halt weiter mit rumgeschleppt oder sowas. Das ist halt so. Ein Stück weit muss man es akzeptieren, ein Stück weit kann man vielleicht aus dieser Erkenntnis heraus auch gewisse Ansätze konstruieren für sich. Bei allen Sachen, die ihr extern bekommt an Tipps, ihr müsst das genau so machen, ihr müsst es genau so machen, das funktioniert, das habe ich ausprobiert, das hat bei mir auch funktioniert oder ich weiß genau, wie Leute ticken und das muss so und so funktionieren. Es gibt ja auch viele Berater und sonst was und die sind zum Teil ja auch ganz gut. Also die können einem Ansätze geben. Das Wichtige ist aber, es muss immer individuell für dich passen. Und das ist eine sehr individuelle Sache, nicht nur deiner Fähigkeiten und Bedürfnisse, sondern auch deiner, ich sag mal, emotionalen Motivationslandschaft, die bei jedem Menschen ein bisschen anders gestrickt ist. Das heißt, wenn es nicht in deine Emotionen rein eindockt, du aber aus dem Neurex-A-Bereich bist, bringt's nix. Neurex-M-Menschen können auch viel mit logischen, abstrakten Motivationsfaktoren arbeiten. Neurex-A-Menschen müssen stark emotional quasi eingekoppelt sein in ihrer Motivation. Das ist schon mal die erste wichtige Erkenntnis und dann muss diese Emotion aber halt auch funktionieren bei dir. Das heißt, da gibt's ganz unterschiedliche Mechanismen bei jedem Einzelnen. Ich kann nicht mit dem einen Konzept quasi zum anderen gehen und sagen, bei dir muss das genauso funktionieren. Nee, der braucht halt andere Sachen. Und das kann der nur aus sich selber raus erarbeiten oder mit jemand anderem zusammen vielleicht, also der ihm dabei hilft. Aber letztlich müssen es Informationen oder Erkenntnisse sein, die auch aus jedem Einzelnen heraus dann kommen. Insofern, wenn ihr da einen Coach habt oder sowas, erwartet nicht von dem, dass der euch ein Patentrezept gibt, das ihr dann abarbeitet und funktioniert das alles. Wenn es ein guter Coach ist, dann weiß der quasi, dass der individuell mit euch die Sachen halt erarbeiten muss. Wie das funktioniert, ist es ein schlechter Coach, sagt er, nee, das funktioniert bei allen oder ihr Wissen nach irgendwie muss es immer so und so sein, wo sagen kann sein, dass es dann auch bei euch klappt, muss aber nicht sein. Und dann einfach die Frage stellen auch, ist es denn was euch intrinsisch motiviert? Also ist das Halten und Herstellen von Ordnung oder das Loswerden von Dingen denn etwas, was euch auch intrinsisch motiviert? Oder ist es das nicht? Und das machen wir jetzt bei der nächsten Episode von
Evermentis. Evo Mantis. Evo Mantis.